Willkommen zu unserer Sendung, liebe Freunde. Am Mikrofon ist Jitka Matkova. Sie hören die Wochenschau, eine Übersicht über die wichtigsten Ereignisse dieser Woche. Am Montag ist der tschechische Premier Wladimir Špidla zu einem 6-tägigen Besuch in den USA eingetroffen. In den darauffolgenden Tagen führte er Gespräche mit US-Spitzenpolitikern, unter anderem auch mit Präsident George Bush. Nach diesem Treffen verwies er darauf, dass die tschechisch-amerikanischen Beziehungen auf festen Fundamenten beruhen. Unter Hinweis auf das transatlantische Verhältnis erklärte Špidla, es gebe keine nur europäischen oder nur amerikanischen Entscheidungen. Den tschechischen Premierminister begleiteten während seiner 6-tägigen USA-Visite auch Außenminister Cyril Svoboda, Industrie- und Handelsminister Milan Urban wie auch eine Gruppe tschechischer Unternehmer. Politische Gespräche mit Präsident Jacques Chirac, Regierungschef Jean-Pierre Raffarin und anderen französischen Spitzenpolitikern standen am Dienstag auf dem Programm der 2-tägigen Visite des tschechischen Präsidenten Václav Klaus in Paris. Seinen eigenen Worten zufolge habe dieser Besuch dazu beigetragen, dass die Tschechische Republik künftig als ein standardmäßig funktionierendes EU-Land gesehen werde. Am Dienstag wurde in Prag bekannt gegeben, dass tschechische Lkw-Fahrer nach dem 31. August eine elektronische Maut für die Benutzung der deutschen Autobahnen bezahlen werden. Ihre Einführung wird eine 15-30%ige Preiserhöhung im Straßenverkehr aus Tschechien nach Westeuropa zur Folge haben, teilte die größte tschechische Fernverkehrgesellschaft ČESMAD mit. Tschechische Bürger sollen künftig zur Strafverfolgung an die EU-Länder ausgeliefert werden können. Eine entsprechende Novelle der Strafordnung hat das tschechische Kabinett am Mittwoch verabschiedet. Ebenfalls am Mittwoch hat sich die Europäische Kommission zufrieden über die Vorbereitung Tschechiens auf die Nutzung von Geldern aus den EU-Strukturfonds geäußert. Tschechien habe wesentliche Fortschritte bei der Vorbereitung von Vorschriften und Verwaltungsstrukturen gemacht, hieß es diesbezüglich aus Brüssel. Seit Mittwoch hat das tschechische Fernsehen ČT einen neuen Generaldirektor. Einen Tag zuvor wählte der ČT-Fernsehrat den bisherigen Redakteur und Moderator dieser öffentlich-rechtlichen TV-Anstalt, Jiří Janeček, aus 6 weiteren Kandidaten in diese Funktion. Am Donnerstag ist der österreichische Präsident Thomas Klestil in Begleitung seiner Frau Margot Löffler zu einer Stippvisite nach Prag gekommen. Nach einem Treffen mit seinem tschechischen Amtskollegen Václav Klaus deklarierten die Staatsoberhäupter den Willen der beiden Länder, ihre Politik der Annäherung und Versöhnung in einem kritischen Dialog fortzusetzen. In den Fragen der Vertreibung der Sudetendeutschen und des AKWs Temelin herrschen jedoch in Österreich und Tschechien nach wie vor unterschiedliche Meinungen vor, sagte nach dem Treffen Thomas Klestil und betonte, beide Länder wollen diese Punkte künftig als Freunde erörtern. Die Regierungskoalition soll nach der Meinung von Finanzminister Bohuslav Sobotka ihr weiteres Funktionieren erwägen. Sollte es ihr nicht gelingen, das geplante Haushaltsdefizit in Höhe von 118 Milliarden Kronen, ca. 2,7 Milliarden Euro im Abgeordnetenhaus durchzusetzen. Minister Sobotka hat dies am Freitag vor Journalisten erklärt. Das war die Wochenschau. Dieses Jahr feiert der Tschechische Rundfunk seinen 80. Geburtstag. Die Geschichte des Senders illustriert das Tonarchiv wohl am besten und deshalb lädt sie Katrin Bock im heutigen Kapitel aus der tschechischen Geschichte in das Archiv des Tschechischen Rundfunks ein. Im anschließenden Reiseland Tschechien führt sie Markéta Maurová nach Mělník am Zusammenfluss von Moldau und Elbe.
Auf 80 Jahre Geschichte kann der Tschechische Rundfunk in diesem Jahr zurückblicken. Über viele historische Momente berichteten die Redakteure des Prager Senders in diesen Jahrzehnten. Vieles wäre vielleicht vergessen, gäbe es nicht das Archiv des Tschechischen Rundfunks. Schon oft habe ich Material aus diesem für meine Sendung bestellt. Stets hat es mich überrascht, welche Schätze das Archiv birgt. Anlässlich des 80. Geburtstages des Tschechischen Rundfunks wollte ich nun alles über das Archiv erfahren und traf mich mit Frau Jaroslava Nováková, der Leiterin des Tonarchivs. Die eben gehörte Aufnahme von Emma Destinova, einer der bekanntesten tschechischen Sopranistinnen, stammt aus dem Jahre 1919 und ist nur eine von vielen kostbaren Musikaufnahmen, die im Archiv des Tschechischen Rundfunks lagern. Spricht man von der Größe einer Bibliothek, so zählt man die Bände und Bücher in dieser. Aber wie stellt man die Größe eines Tonarchivs fest? Genau das fragte ich die Leiterin desselben, Frau Jaroslava Novákova.
Takže archiv Českého rozhlasu má jednak zvukové oddělení a jednak oddělení písemné.
Das Archiv des Tschechischen Rundfunks besteht aus einem Ton- und einem Schriftarchiv. Das Tonarchiv wiederum setzt sich aus einigen Fonds zusammen. Da wäre der Archivfonds mit seinen rund 10.000 Tonbändern, dann die CD-Bibliothek, die Schallplattensammlung zu nennen. Es ist schwierig zu sagen, wie viel im Archiv lagert, denn auf einem Tonträger, der in der Regel 80 Minuten lang ist, können 10 oder 15 kürzere Dokumente sein oder ein langes, ein Hörspiel oder eine Rede zum Beispiel. Also insgesamt, schätze ich, haben wir ca. 6 Millionen Minuten. Und dazu kommen ca. 6 Kilometer gedrucktes Material, würde man alles nebeneinander stellen.
6 Millionen Minuten. Wollten Sie dies alles einmal hören, so müssten Sie über 11 Jahre lang ununterbrochen zuhören. Und dabei kommen täglich mindestens 6 neue Stunden hinzu, die archiviert werden. Die ältesten Aufnahmen entstanden lange, bevor der Tschechische Rundfunk das Licht der Welt erblickte. Von 1888 soll das älteste Tondokument stammen, das im Archiv des Rundfunks lagert. Es spricht Kaiser Franz Josef I.
Ich begleite das Wirken des österreichischen Militärwitwen- und Waisenfonds mit meinen herzlichen Wünschen. Möge seinen edlen Bestrebungen zum Wohle der Hinterbliebenen meiner braven Krieger voller Erfolg beschieden werden.
Die Originalaufnahme befindet sich auf einer Hartwachswalze. Die ältesten Tondokumente wurden von solchen Walzen, Zinkscheiben oder Schellackplatten auf Tonbänder überspielt. Inzwischen ist man bereits im Stadium der Digitalisierung. Am 18. Mai 1923 begann das damalige Radiojournal zu senden. Was im Archiv des Tschechischen Rundfunks fehlt, ist eben diese historische Aufnahme der Geburtsstunde des Prager Rundfunks. Nun, 10 Jahre später, behob man diesen Mangel und stellte eine sozusagen authentische Aufnahme der ersten Sendungen her.
Hallo, hallo, zde vysílací stanice Radiožurnálu Vegbelich u Prahy.
Beim gedruckten Archivmaterial hingegen befindet sich die Gründungsurkunde des Radiojournals von 1922. Und wer genau wissen will, was der Sender damals alles ausgestrahlt hat, der kann sich die handgeschriebenen Tagebücher der ersten Sendemonate anschauen, in denen alles festgehalten wurde. Auch Fotos von den Anfängen des Prager Senders existieren. Überhaupt ist die Fotosammlung des Tschechischen Rundfunks sehr umfangreich. Jedes Gebäude, in dem der tschechische bzw. tschechoslowakische Rundfunk einmal zu Hause war, wurde auf Fotos festgehalten. Auch die Entwicklung der Technik, die Einrichtung der Studios ist fotografisch dokumentiert. Das Tonarchiv entstand sozusagen zum 10. Geburtstag der Tschechoslowakei.
Wir datieren den Beginn der Archivierung auf das Jahr 1928. Anlässlich des 10. Jahrestages der Gründung der Tschechoslowakei hielt Präsident Tomáš Masaryk eine Rede vor Kindern sowie eine vor dem Parlament. Beide Reden wurden auf Schallplatten aufgenommen. Die beiden Reden sind nicht die ältesten Tondokumente, aber ungefähr zu dem Zeitpunkt begann man, Tonmaterial zu sammeln.
Doch nicht nur in Tschechisch sprach Präsident Masaryk zu seinen Untertanen. Zu den deutschen Bewohnern der Tschechoslowakei sprach er Deutsch, wie eine Aufnahme von 1932 zeigt. Tomáš Masaryk wandte sich damals an deutsche Kinder.
Wir werden den Frieden erhalten, wenn in der Gemeinde, im Bezirk, in den Ländern, in den Staaten die Menschen Freundschaft und gegenseitige Achtung erhalten werden. Um den Frieden bemüht sich jeder, der ehrlich und solid in seinem Wirkungskreis arbeitet. Achten wir jeden, der seine Arbeit gewissenhaft und energisch leistet, ob Arbeiter, Bauer, Lehrer oder Beamter, wer immer und jeder. Wenn wir alle gewissenhaft arbeiten, werden wir die jetzige schwere Zeit überstehen, in der viele gerne arbeiten würden, aber keine Arbeit finden.
Zunächst war es ziemlich willkürlich und zufällig, was den Weg in das Archiv fand. Manche Kuriositäten sind so über Jahrzehnte erhalten geblieben.
Aududo la unuan parton della opera Najado, lirica fabelo entri actoi.
Haben Sie die Sprache erkannt? Das war Esperanto. Sendungen in Esperanto wurden in der Zwischenkriegszeit im Brünner Studio aufgenommen. Zu finden sind darunter auch einige musikalische Schätze, wie zum Beispiel die Oper Rusalka von Antonín Dvořák in Esperanto. Aber was sind nun die wirklichen Schätze, die man im Archiv des Tschechischen Rundfunks finden kann? Dazu die Wächterin über dieses Frau Nováková.
Das ist schwierig zu sagen, was nun am wertvollsten ist. Auf den Aufnahmen sind die Stimmen vieler Persönlichkeiten zu hören, von Dichtern, Musikern, Malern, Politikern. Es existieren Mitschnitte von Konzerten ausgezeichneter Musiker, Aufnahmen von Hörspielen, interessante Interviews. Wie kann man da sagen, was davon am besten ist?
Apropos Schriftsteller. 1936 war auch die Stimme von Thomas Mann im Tschechischen Rundfunk zu hören. Der deutsche Schriftsteller lebte einige Zeit nach der Machtergreifung Hitlers in Prag und trug ab und zu dessen Sendungen bei, wie zum Beispiel zu den deutschen Arbeitersendungen. Im Folgenden referiert Thomas Mann über den deutschen Volksbildungsverein Urania.
Im Schutz und unter der wohlwollendsten Förderung der Tschechoslowakischen Republik und ihrer Führer hat dieses deutsche Bildungsinstitut sich mit Klugheit und Loyalität einzufügen gewusst in das Kulturleben eines Staates, in dem noch Demokratie eines edlen und echten Sinnes herrscht, nach dem Willen und dem Geist seines Schöpfers, des Altpräsidenten Masaryk und seines Nachfolgers Eduard Beneš.
Und mit ein paar Takten der Esperanto-Rusalka beenden wir das heutige Geschichtskapitel. In 2 Wochen bekommen Sie mehr aus und über das Archiv zu hören.
Mělník ist als Zentrum der Weinbauregion Mittelböhmens, als Leibgedingerstadt der böhmischen Königinnen sowie als malerische Dominante über dem Zusammenfluss der Moldau und der Elbe bekannt. Weniger populär ist es als Stadt der Kinderwagen. Ab und zu taucht auch heute immer noch der früher bekannte Begriff Liberta in den Medien auf, und zwar im Zusammenhang mit dem Gerichtsverfahren gegen einen ehemaligen Minister, der die Fabrik mit diesem Namen zum Zusammenbruch führt. Noch vor einigen Jahren war Mělník jedoch auch der bekannteste Kinderwagenproduzent hierzulande. Die Tradition dieser Produktion geht tief in die Vergangenheit zurück, und die Kinderwagen bilden deswegen auch einen der Schwerpunkte im Regionalmuseum von Mělník. Das Museum hat kürzlich Markéta Maurová besucht. Am Mikrofon ist des Weiteren Martina Schneibergová.
Reiseland Tschechien.
Das Mělníka Regionalmuseum ist seit 1999 im Gebäude des ehemaligen Kapuzinerklosters im östlichen Winkel des Hauptplatzes zu finden. Man kann dort Exponate wie in jedem anderen Regionalmuseum auch besichtigen, die die Region aus archäologischer, historischer, naturwissenschaftlicher und ethnografischer Perspektive präsentieren. Das Museum in Mělník spezialisiert sich aber auch auf zwei besondere Bereiche. Dazu verriet mir die stellvertretende Direktorin Naděžda Černá mě.
Naše muzeum má dvě velice zvláštní specializace. Jedna ta specializace se přímo dotýká.
Für unser Museum sind zwei Spezialisierungen charakteristisch. Die eine bezieht sich auf die Geschichte der Stadt, die seit ihrer Gründung mit der Geschichte des böhmischen Weinanbaus verknüpft ist. Unsere zweite Spezialisierung ist wohl eher für Frauen interessant, denn sie betrifft die Geschichte der Kinderwagen. In Mělník saß früher die Firma Liberta. Sie konnte auf eine reiche Tradition zurückblicken, die bis ins Jahr 1926 ging. Damals verwandelte sich Liberta von einer Werkstatt in eine Kinderwagenfabrik. Auch in unserem Museum gab es eine kleinere Sammlung von Erzeugnissen dieser Firma und auf der Grundlage dieser Sammlung begannen wir in den 80er Jahren unsere Bestände zu erweitern. Heute haben wir über 200 Ausstellungsstücke, die die Entwicklung der Kinderwagen auf dem ganzen Gebiet der Tschechischen Republik dokumentieren.
Další rozšiřovat a došlo to tak daleko, že vlastně v současné době máme přes 200 exponátů, které zachycují vlastně vývoj po celém území České republiky.
Die Frage nach dem interessantesten Stück war für Naděžda Černá sehr schwer zu beantworten. Jeder Kinderwagen sei für sie der Beleg für eine bestimmte Zeit, ein bestimmtes Schicksal. Doch trotzdem gab sie mir schließlich eine Antwort.
Asi nejpyšnější jsme na, samozřejmě na ty nejstarší, úplně nejstarší kočárky, to znamená na ty
zlet. Am meisten sind wir auf unsere ältesten Kinderwagen stolz, das heißt jene aus den Jahren 1890 bis 1900. Und dann auf eine mannigfaltige Reihe von Kinderwagen, die in den 30er Jahren produziert wurden. Damals, knapp vor dem Krieg, kam die größte Konjunktur in diesem Bereich und einzelne Fabriken wetteiferten miteinander darum, die modischsten und am besten ausgestatteten Kinderwagen auf den Markt zu bringen.
Sehr interessant sind für Naděžda Černá auch Treffen mit Leuten, die dem Museum verschiedene Kinderwagen anbieten, betonte sie. Diese seien oft überrascht, wenn sie feststellen, wie alt ihr Kinderwagen ist. Da Kinderwagen eine ziemlich kostspielige Sache waren, wurden sie oft vererbt und nicht jedes neugeborene Baby hatte seinen eigenen Kinderwagen.
Ta šíře té ceny je velice rozmanitá, to znamená takové ty obyčejnější, běžnější typy, ty byly daleko přístupnější.
Die Preisskala war sehr breit. Gängige Modelle waren billiger, sie kosteten etwa 60 Kronen. Es gab aber auch Kinderwagen für 300 Kronen und mehr. Es lag an der Modernität und Ausstattung des Kinderwagens, etwa am Kugellager, an den Schutzblechen und natürlich am Material. Noch krasser ist der Preisunterschied bei Tretautos und solchen Sachen. Zum Vergleich, eine Jause kostete etwa eine Krone und diese Autos etwa 600 bis 900 Kronen. Das war eine ausgesprochene Luxusangelegenheit.
Die Kinderwagen, die das Museum in seinen Beständen aufbewahrt, sind für die Öffentlichkeit zurzeit nicht zugänglich. Es wird jedoch ein Haus in Mělník rekonstruiert, in dem sie wohl im kommenden Jahr ausgestellt werden. Diese Ausstellung wird nicht vereinzelte Wagen, sondern auch den Lebensstil präsentieren und die Entwicklung der Kinderwagen seit ihrer Entstehung bis zur Einführung der Serienproduktion dokumentieren, das heißt vom 19. Jahrhundert bis etwa 1970.
Původně to byla záležitost, která vlastně vznikla ze šlechtických rodin. První kočárky vlastně
jsou. Die Kinderwagen sind eigentlich zuerst in Adelsfamilien entstanden. Die ersten Kinderwagen sind Nachahmungen von verschiedenen Kutschen und Wagen. Später kamen die Kinderwagen natürlich auch in der Stadt in die Mode. Ursprünglich gab es keine spezialisierten Firmen für Kinderwagen, weil sie in einem sehr geringen Umfang hergestellt wurden und eine aufwendige Modesache waren. Ab und zu hat jemand einen Kinderwagen bestellt und an der Produktion haben sich mehrere Handwerker beteiligt. Ein Schmied hat das Fahrgestell angefertigt, ein Wagner die Räder, ein Korbflechter den Wagenkasten und so weiter. Na, aber dann in der Hälfte des 19. Jahrhunderts kamen die Kinderwagen in Mode und man stellte fest, dass sie eigentlich sehr praktisch sind. Auch Straßen wurden diesem Zweck angepasst, denn es ist nicht einfach, einen Kinderwagen auf schlechtem Terrain zu schieben. Dies geschah aber überwiegend in den Städten. Auf dem Lande setzten sich Kinderwagen sehr langsam durch. Dort hielt sich sehr lange die Tradition, dass die Kinder in einem Tuch auf dem Rücken getragen wurden, beziehungsweise in verschiedenen Wagen gefahren wurden, die man auf dem Feld nutzte. Erst am Anfang des 20. Jahrhunderts, etwa in den 20er Jahren, gelangten Kinderwagen auch auf das Dorf. Wieder zunächst in reichere Familien und erst vor dem Zweiten Weltkrieg fanden sie allgemeine Verbreitung.
Rodina, teprve bych řekla, až před tou druhou světovou válkou, že teda se rozšířily úplně všude v tom větším měřítku.
Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Besuch im Regionalmuseum in Mielnik. Von dem dortigen Weinbau haben wir schon viel erzählt und so wollen wir uns dieser Spezialität von Mielnik heute nicht widmen. Stattdessen möchten wir lieber einen kleinen Bummel durch die Stadt machen und uns dort umsehen. Was würde uns Nadežda Černá empfehlen?
Určitě, když přijedou do Mělníka, tak neměli by vynechat vlastně historické.
Wenn man nach Mělník kommt, sollte man sich den historischen Teil der Stadt nicht entgehen lassen, der sicher sehenswert ist. Ich würde jedenfalls die Dominante Mělníks empfehlen, und zwar das Schloss und die daneben stehende Propskirche des heiligen Peter und Paul. Man kann sich wundern, wenn man näher kommt und feststellt, dass das Schloss und die Kirche keinen einheitlichen Gebäudekomplex bilden. Viele Leute sind dadurch überrascht, denn beim Anblick von der Ferne sieht das so aus.
Das Schloss von Mielnik hat eine reiche Geschichte, weil Mielnik eine königliche Stadt und im Besitz böhmischer Königinnen war. Auf dem Schloss saß unter anderem Eliška, die Mutter Karls des Vierten, oder Barbara, die Gattin Sigmunds. Und auch Johanna von Rožmitál, die Frau Georgs von Poděbrad, die in Mielnik in der St. Peter- und Paul-Kirche auch bestattet wurde. Das Schloss verdient sicher eine Besichtigung. Frau Černá hat aber noch eine Empfehlung.
Určitě každého z návštěvníka přiláká taková mělnická zvláštnost, a to je mělnická kostnice. Je vlastně takovou důkazem.
Jeden Besucher wird sicher eine Besonderheit Mielniks locken, und zwar das Beinhaus. Es war eigentlich Bestandteil eines Friedhofs bei der St. Peters- und Paulskirche. Die Gestalt, die der heutige Besucher sehen kann, im Beinhaus sind 10.000 bis 15.000 Knochen versammelt, hat ihn während des Ersten Weltkriegs Jindřich Matějka, der Begründer der tschechischen Anthropologie und Rektor der Karls-Universität, verliehen. Er wurde selbst in Mělník bestattet.
Zakladatel české antropologie a rektor Univerzity Karlovy, který také na Mělníku pohřben.
Unseren Stadtbesuch beenden wir auf dem Stadtring. Eine Besichtigung wert sind schöne Häuser mit Lauben, wie etwa das Haus zum Blauen Stern oder das Haus zum Goldenen Stern. Sie stehen auf gotischen Grundlagen, erlebten seit der Gotik aber natürlich mehrere Umbauten. Die meisten haben heute ein barockes Aussehen, bergen aber ein gotisches Geheimnis in sich.
Raritou Mělníka je jeho podzemí, kdy vlastně každý z těchto měšťanských domů.
Eine Rarität Mielniks ist seine Unterwelt. Jedes dieser Häuser war unterkellert, hat mehrere Kelleretagen, die nicht nur als Lager, sondern auch als Zufluchtsort in schweren Zeiten dienten. Alle diese Keller waren ursprünglich miteinander verbunden und man konnte sie begehen. Heute sind sie zum Teil verschüttet, aber es gibt ein paar Möglichkeiten, Einblick zu nehmen. Eine davon bietet sich in unserem Regionalmuseum. Ein Teil der neuen Ausstellung, die dem Weinbau gewidmet ist, ist gerade in den Kellerräumen untergebracht.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind also noch einmal ins Museum zurückgekehrt, in dem wir unseren Besuch in Mielník eröffnet haben. Dies ist aber für heute schon alles von uns.
Ich danke Frau Nadezhda Tscherna, die über die Kinderwagentradition und Sehenswürdigkeiten in dieser Stadt am Zusammenfluss der Elbe und der Moldau erzählt hat, und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.
Martina Schneiberkova waren Sie in Mjanik zu Besuch. Und damit beenden wir auch diese Sendung. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Im Namen aller, die diese Sendung vorbereitet haben, verabschiedet sich am Mikrofon Jitka Matkova. Auf Wiederhören.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5 930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9 440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6 200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7 345 kHz.